What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Liebe Gina, liebe Mailin, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute über ein wirklich unfassbar wichtiges Thema sprechen, nämlich das Thema Nachwuchs. Man könnte ja glauben, gerade durch, wie soll ich sagen, wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Irrungen und Wirrungen ist das Thema Fachkräftemangel gerade so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Also zumindest geht es mir so, ich nehme es ein bisschen leiser über die letzten Monate wahr, als es vielleicht noch vor ein, zwei Jahren der Fall war. Heißt aber nicht, dass es nicht zurückkommt. Ich glaube, dass es sehr bald uns wieder erwischen und beschäftigen wird. Umso wichtiger eben auch einen Blick auf das Thema Nachwuchs der Branche, Nachwuchs für die Branche zu werfen. Und ihr beide seid heute als Vertreterin des GWA Young Boards hier bei mir bei What's Next Agencies, um genau auch darüber zu sprechen, eben aus der Perspektive des Branchennachwuchses auf die unterschiedlichen Handlungsfelder. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
Ich habe die Gründung des GWA Young Boards damals selbst miterlebt. Also ich war ja Mitglied des GWA-Vorstandes und ich weiß noch, wie damals der Vorschlag in einer der ersten Sitzungen gleich auf den Tisch kam, zu sagen, wir wollen eigentlich dem Vorstand die Perspektive des Nachwuchs so ein bisschen auch als Challenger des Vorstands zur Seite stellen, letztlich auch als impulsgebendes Team für die unterschiedlichen GWA-Foren. Damals wurde es das erste Mal gecastet. Das war auch wirklich eine ganz, ganz tolle Mannschaft. Auch sehr divers, was wirklich toll ist, die daraus entstanden ist. Aisu war damals ja auch Mitglied des GWA Young Boards, ist ja heute eben auch Vorsitzende des GWA Young Boards, genau. Und supportet euch da nach Kräften. Hat uns ja auch zusammengebracht und diese Idee letztlich geboren. Einmal über das Young Board explizit und darüber hinaus natürlich auch die, wie soll ich sagen, Handlungsfelder der Branche zu sprechen. Was ich total interessant fände am Anfang, also was man noch sagen kann, es sind ja 6 Mitglieder. Ne? Könnt ihr gleich vielleicht nochmal erzählen, wer aus welchen Agenturen, mit welchem Gewerke-Background, das finde ich ganz spannend. Und alle sind U30. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, genau, um ins Young Board zu kommen, zumindest zum Zeitpunkt der Ernennung, oder?
Genau, ja. Genau. Also Aisu ist ein bisschen die Ausnahme. Es war so die Idee, dass sie als Konstante drin bleibt, weil sie einfach schon die Erfahrung hat und auch schon die Kontakt hat. Aber die anderen sind alle U30, um wirklich diese Perspektive 100% abbilden zu können. Mhm.
Und erzählt mal ganz kurz, aus welchen Agenturen kommt ihr, was macht ihr da und vielleicht auch nochmal stellvertretend für die 4 anderen Mitglieder.
Ja, ich kann ja gerne mal starten. Erstmal irgendwie voll schön, dass wir hier sitzen, weil es ist voll das tolle Zeichen, dass die Agenturzukunft jetzt auch mal mit der Zukunft quasi, also der Generation Z und uns als Vertreterin des Young Boards besprochen wird. Ich bin Mailin, ich arbeite bei Segmenta Communications. Nico, unser Inhaber, war ja auch vor circa einem Jahr, glaube ich, schon mal hier im Podcast. Und ich habe die Ehre, dort gemeinsam mit meinem Kollegen und auch meinem Mentor Thomas die Strategie zu leiten. Ein ganz tolles Team aus 4 jungen und wissbegierigen Frauen, die wir da zusammen haben und gemeinsam dieses Team führen. Und ich muss dazu sagen, Agentur war für mich, ich glaube, wie für uns alle, eher so ein Zufall. Ich habe ganz klassisch Bachelor und Master studiert und dann auf einmal kam dieses Agenturwesen so um die Ecke und ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm und bin aber total hängen geblieben und freue mich auch total darüber. Und vielleicht kann ich 2 vorstellen, du stellst die anderen 2 dann gleich nochmal vor. Ergänzend zu uns beiden hier sind noch dabei Ophelia, sie ist Art Directorin. Und auch gerade bei den Ken Lions gewesen, das erzählen wir immer sehr gerne, ganz stolz.
Klar,
hatte
immer
auch raus einen, damit, ja, ja, hatte auch einen Lion gewonnen. Und also quasi unser Kreativpendant, also ganz viel in diese kreative Richtung und eine total tolle Ergänzung. Und dann haben wir noch Jonas. Jonas ist der einzige Hahn im Kopf, sagen wir immer so schön.
Du, ich habe das auf dem Foto gesehen. Ich habe auch gedacht, okay, Diversity, also toll. Auf der anderen Seite, jetzt müssen wir uns fast ein bisschen Männersorgen machen.
Ja, das stimmt. Tatsächlich haben sich mehr Frauen einfach beworben. Jonas ist aber eine total tolle Bereicherung. Auf der einen Seite, weil er eine andere Perspektive mit reinbringt, aber auf der anderen Seite, weil er mit Ressourcenmangel ja auch in einer Agentur arbeitet, die sehr viel politischen Background auch hat. Mhm. Und das total spannend ist, weil Jonas da immer eine ganz neue Perspektive nochmal auf die Themen mit reinbringt.
Super, danke dir.
Genau, Gina, dann kurz zu mir. Ich bin Content Strategist bei Pama Hargreaves. Bedeutet, ich mache Kommunikation für Führungskräfte und bin dort unter anderem Autorin der Studie CEO LinkedIn Next und Female Bot Edition, wo wir uns einfach angucken, wie Führungskräfte im deutschen HRDAX so auf LinkedIn hauptsächlich kommunizieren. und betreuen da mittlerweile mit so einem eigenen Geschäftszweig Executive Communications ein paar Managerinnen, also sowohl Beratung als auch Kommunikation für deren öffentlichen Auftritt und Kommunikation. Und wir sitzen in Köln, deswegen freue ich mich heute mal aus Köln raus nach Hamburg zu kommen und auch hier sein zu dürfen. Und mit uns im Youngbot sind darüber hinaus noch Magdalena von Scholz & Friends. Sie macht da auch Strategie und arbeitet da vor allem auf einem großen Kunden, so in der klassischen Werbung. Mhm. Und dann haben wir noch Aisu, wie gerade eben schon angesprochen, die ja unsere Sprecherin in Richtung des GWA-Vorstands ist. Also sie geht für uns immer stellvertretend dann auch in die GWA-Vorstandssitzungen rein und ist so unsere Mama, was das alles angeht, weil sie ja schon 2 Jahre Erfahrung mit dem Youngbot hat und das ja, wie gesagt, dann mit aufgebaut und mit im ersten Gründungsjahr direkt dabei war. Und sie leitet die Unit Digital bei Butter in Düsseldorf. Also kommt auch aus dem schönen Nordrhein-Westfalen.
Mhm. Haben wir jetzt alle Mitglieder durch?
Ja.
Ha, guck mal. Ja. Und ihr seid für 2 Jahre gewählt, richtig? Das ist immer wieder im Turnus, in dem auch der Vorstand gewählt wird.
Mhm. Ja.
Erzähl mal ganz kurz, weil mich das interessiert, was muss man tun, um Teil des GWA Youngbots zu werden? Seid ihr durch einen mühsamen Recruiting-Prozess marschiert?
Also als mühsam habe ich ihn, glaube ich, nicht empfunden, aber es war schon irgendwie aufregend. Also ich habe zuerst den Post bei LinkedIn gesehen und man musste sich da dann erstmal über ein Tool bewerben. Da musste man so ein paar allgemeine Informationen angeben, aber auch natürlich, was sind die Gründe, warum man sich bewirbt und was sind die Themen, die man anstoßen möchte. Und wenn man die erste Hürde genommen hat, dann ist man dann nochmal in ein Bewerbungsgespräch gegangen. Ich glaube, bei uns allen war ISU dabei und immer jemand vom GWA, oft aber auch ein Vorstandsmitglied, je nachdem, wie so die Besetzung war. Und da hat man dann auch nochmal tiefergehend die Themen besprochen, ganz viel wirklich Hintergrund. Aber natürlich hat auch ISU da solche Themen angesprochen, wie ist es dein Ehrenamt, wie ist das mit der Verknüpfung mit dem Job und solche Themen. Und genau, danach haben wir dann alle eine E-Mail bekommen und ich glaube, ich bin kurz mal ein bisschen auf und abgehüpft in meiner Agentur, als das bekannt wurde.
Ach, toll.
Nee, ja, also es war so mühsam war es gar nicht. Vor allem, ich habe es eher als sehr spannend erlebt, weil was ich ganz schön oder erfrischend fand, dass man die Frage beantworten musste, wer einen denn so inspiriert. Mhm. Was ich ganz in so einem Bewerbungsprozess eigentlich ganz schön fand, nicht so den klassischen Lebenslauf und die Gründe, warum man sich jetzt für das Youngbot bewirbt, einmal so runterbetet, wie man das halt so kennt, sondern tatsächlich einmal so schon so persönlicher wird irgendwie. Mhm. Und deswegen, ich habe das alles als sehr erfrischend empfunden und habe mich auch wahnsinnig gefreut, als diese Mail dann kam, so mit den 5 anderen in der Mail schon drin, erstmal alle anderen auf LinkedIn, wer sind die anderen?
Ja.
Dann haben wir uns ja auch relativ schnell dann zu unserem ersten Kickoff in Düsseldorf getroffen, bei ISU in der Agentur, also bei Butcher. Und wir haben uns auf Anhieb alle super gut verstanden. Wir haben direkt gemerkt, wir kommen irgendwie aus unterschiedlichen Ecken, aber sind doch halt doch in unserer Motivation alle auf dem exakt gleichen Level. Und haben uns ja da schon in den Gesprächen so gegenseitig befruchtet und hätten am liebsten, glaube ich, direkt an dem Tag die komplette Branche einfach ein bisschen umgekrempelt. Aber wirklich, das war ein super Start und jetzt. Ich weiß gar nicht, es war im April.
Ja, ich glaube auch.
Jetzt sind seitdem ja auch schon wieder ein paar Monate vergangen und es macht immer noch großen Spaß.
Lasst uns nochmal auf die Zeit gucken, bevor ihr Mitglied des Youngbots wart. Und das gibt's ja eben dann auch schon, roundabout 2,5 Jahre, bevor ihr sozusagen einstiegt. Habt ihr die Initiativen selber als Nachwuchs wahrgenommen? Weil es ja, also GWA, damit beschäftigen sich dann ja meistens so die Agentur, Geschäftsführer, die InhaberInnen. Habt ihr das als Nachwuchs wahrgenommen? Und was sind so rückblickend vielleicht auch so die wichtigsten, auch wegweisendsten Maßnahmen und Projekte gewesen des Youngbots sozusagen aus der alten, wie sagt man so schön, Legislaturperiode?
Also den Launch der Squad, also dieser Community für den Wissensaustausch und den inhaltlichen Austausch für junge AgenturmitarbeiterInnen, das habe ich schon mitbekommen. konnte aber nie so wirklich einordnen, dass das jetzt zum GWA Youngboard gehört, weil auch da, was ja grundsätzlich so ein Thema ist, was ich finde, die ganze Branche so ein bisschen beschäftigt, ist ja das Thema Sichtbarkeit. Mhm. Weil wie du schon richtig gesagt hast, das landet dann oft immer so in dieser C-Level-Etage und darunter ist dann immer so die Frage, wer bekommt das jetzt mit und wer nicht. Und insofern, finde ich, hätte man da das Ganze noch sichtbarer machen können, tatsächlich so auch nach in alle Ebenen. Aber ganz grundsätzlich, die Squad war dann natürlich schon ein wahnsinnig tolles Aushängeschild, was ja das Youngboard komplett Eigeninitiativ da auch aufgebaut hat und bis heute ja immer noch ein wichtiger Ort für junge Talente aus der Branche sind, da sich so ein Ort zum Austausch, zum Gemeinsamen zu haben.
Ich habe tatsächlich die Diversity-Studie mitbekommen. Das wurde intern bei Segmenta geteilt, wo das GWA Youngboard gemeinsam mit dem zuständigen Forum ganz viele junge Leute an den Tisch geholt hat und einmal den Status quo von Diversity in der Branche abgefragt hat. Das war auch schon mal Teil des Podcasts hier. Und das habe ich tatsächlich mitbekommen. Aber ähnlich wie Gina hatte ich nicht dieses Konstrukt GWA Youngboard dazu verortet. Und das erste Mal so wirklich 100% darauf aufmerksam geworden bin ich dann tatsächlich mit dem Post von ISU, dass man sich dafür bewerben kann. Und dann habe ich es mir angeguckt. Also ich glaube, da geht noch mehr und da geht gerade noch mehr dahingehend, die jungen Leute auch damit an Bord zu holen, weil die wollen wir letztendlich ja auch vor allem ansprechen.
Absolut,
ja klar. Das ist aber natürlich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass als es vor 3 Jahren gegründet war, das natürlich auch ein bisschen Experiment war. Mhm. Also man hat das damals gegründet, weil man irgendwie einen Need gesehen hat, aber man wusste ja nicht so ganz genau, wie gut funktioniert das wirklich. Ich glaube, die erste Legislaturperiode hat gezeigt, dass es ein Konstrukt ist, was total nachgefragt ist, was es in der Branche braucht und was wirklich sowohl auf der Vorstandsebene als auch auf der Agenturebene super angenommen wurde. Es hat so ein bisschen Proof of Concept geliefert. Aber ja klar, es gibt Verbesserungspotenzial, was Sichtbarkeit angeht, was die Bereiche angeht. Es hat sich ja auch beim GWA viel verändert. Deshalb hat sich unsere Rolle auch so ein bisschen verändert. Also man merkt, dass es in Teilen noch in der Findung ist, aber in Teilen halt auch schon wirklich tolle Erfolge gefeiert hat, auf denen wir aufbauen können.
Super, das ist ein super Stichwort. Und zwar die Frage, was sind so die wesentlichen Sachen, weil du eben auch gesagt hast, eigentlich wollten wir direkt loslegen und die Branche umkrempeln. Also Think Big, dazu kommen wir gleich auch nochmal. Aber was sind so Dinge, ganz konkrete Projekte, Maßnahmen, die ihr jetzt schon ins Auge gefasst habt, am Umsetzen seid?
Also in erster Linie sind wir vor allem eine beratende Instanz in Richtung GWA-Vorstand und den einzelnen Foren. Da gibt es ja wirklich unfassbar viele einzelne Foren, die sich von den Bereichen Nachhaltigkeit, Diversität, KI, PR, also wirklich in breit mal tief für die unterschiedlichsten Sachen einsetzen. Und da hatten wir auch schon die Möglichkeit über den GWA-Forentag beispielsweise. Da haben wir uns aus dem Youngboard auf die unterschiedlichsten Foren aufgeteilt und haben da die Möglichkeit gehabt, schon beratend da mal reinzugehen und auch unsere Perspektive, also die Perspektive stellvertretend des Nachwuchs da einmal zu teilen. Genau, und das ist tatsächlich so unser Hauptjob da als Youngboard, den Foren und dem GWA-Vorstand beratend da zur Seite zu stehen und einfach den GWA-Vorstand weiterhin für die Themen der jungen Generation zu sensibilisieren und das alles weiter voranzutreiben, damit halt solche Buzzwords wie Diversität, Nachhaltigkeit keine Buzzwords bleiben, sondern halt auch immer stärker in die Tat umgesetzt werden.
Das heißt, das ist wahrscheinlich auch die Veränderung, ne? Wohingegen es, glaube ich, in der letzten Legislaturperiode ein festes Budget gab, Projekte, das Youngboard gemacht hat, ist es jetzt wirklich die Challenger-Perspektive, die ihr und die beratende Funktion, die ihr in die jeweiligen Foren und in Richtung Vorstand einbringt, um ohnehin dort, sage ich mal, geplante Projekte zu bereichern und mit beeinflussen zu können, sage ich mal, positiv.
Total. Genau. Aber da gibt es dann durchaus natürlich auch immer wieder Sachen, die wir dann auch in kleinem Rahmen umsetzen dürfen. Zum Beispiel im Rahmen des Vorentags haben Jonas und Magdalena, die waren beim Innovation Forum und das war ja so eine Bustour, die war ja auch sehr cool. Und die haben da zum Beispiel schon mal auf dieser Bustour so eine kleine Umfrage durchgeführt, wo es darum ging, wie junge Menschen Stand jetzt in Innovationsprozesse eingeführt werden. Und das kam so gut an, dass das Ganze jetzt nochmal größer skaliert werden soll. Also um einmal abzufragen, wie ist es denn jetzt? Wie werden junge Leute eingebunden in solche Prozesse? Und was für Strukturen gibt es da? Spoiler-Alarm, es gibt doch nicht so viele Strukturen, die wirklich fest
sind. Wie ist denn die Einbindung? Das hätte mich interessiert. Was war das Umfrageergebnis?
Also die Einbindung ist soweit schon ganz gut, beziehungsweise alle wollen es. Aber wie gesagt, es fehlen total die Mechanismen, wie das passieren kann. Also Das eine ist jetzt zu sagen, wir wollen sie einbinden. Das andere ist jetzt zu sagen, okay, wir geben die Strukturen, wir geben den Raum, wir geben die Zeit. Und ich glaube, da fehlt allen Agenturen so ein bisschen der Weg. Und das sind natürlich aber spannende Ergebnisse. Wie gesagt, das war jetzt ja erstmal nur eine kleine Stichprobe. Das soll größer skaliert werden. Und dann bleibt natürlich so ein bisschen die Frage, was man damit macht. Aber da können wir als Youngboard natürlich total tolle Perspektiven geben.
Viel Futter draus ziehen. Auch ja. Mit Innovationsprozess ist dann tatsächlich mit Blick auf die Agenturtransformation, Agenturstrukturen und so weiter gemeint.
Ja. Genau, aber auch das Einbinden von KI, all diese Sachen, wo wir ja auch durchaus als junge Menschen sehr dicht dran sind, weil wir ja quasi damit aufgewachsen sind. Das sind dann halt auch so handfeste Sachen, wo wir wirklich dann auch ganz konkret Sachen machen können und wie Gina schon meinte, das meiste passiert tatsächlich aber im Hintergrund, wenn es wirklich darum geht, der GWA-Vorstand trifft zum Beispiel eine Entscheidung und da fehlt so ein bisschen die Perspektive, dann bringen wir die Perspektive der jungen Leute rein.
Sag mal, Butter bei die Fische, ne, wird man hier in Hamburg sagen. Es gibt sehr, sehr viele Klischees über die Agenturwelt. Manche, würde ich sagen, sind veraltet, manche stimmen vielleicht nach wie vor. Was sind so Klischees, die leider immer noch stimmen?
Boah, gute Frage. Ich habe mich tatsächlich jetzt auch intensiver damit auseinandergesetzt und finde grundsätzlich, also das, was du auch gerade gesagt hast, die Branche ist ja schon erwachsener geworden. Und so viele Klischees, die damals existiert haben, die da kann man heute ja größtenteils irgendwie so über Augenzwinkern sagen, haben wir zum Glück nicht mehr. So klar, dass es das mal gab, ist jetzt auch nicht cool, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber grundsätzlich so die, ich glaube, so die Hauptklischees, die heute immer noch so existieren, ist so Kicker, Obstkorb, Feierabendbier irgendwie. Und das ist ja tatsächlich auch in vielen Agenturen so. Trotzdem finde ich auch, ist auch diese Feierkultur, wenn man sie jetzt mal so nennen möchte, wenn man das jetzt die drei Dinge so zusammenfasst, ist auch nicht so ausgeprägt und es wird doch in Agenturen, also zumindest mit denen ich jetzt so zusammenarbeite und auch so wie das bei uns in-house ist zum Beispiel, viel mehr Wert auf Inhalt gelegt und man trifft auch so viele hochqualifizierte Leute, die inhaltlich so unterschiedliche Perspektiven mitbringen, dass man eigentlich ja sich darüber freut, wenn es dann mal ein Feierabendbier gibt, dann halt noch mehr von diesen Personen zu erfahren und dann in Austausch zu gehen, weil wir brauchen ja gerade auch diesen Austausch in den verschiedensten Gewerken oder in verschiedensten Agenturen. Deswegen finde ich, kann man das immer nur so bedingt irgendwie unterschreiben, aber ich weiß nicht, Maylin, was dir sonst noch so begegnet.
Ich musste auch direkt an den Obstkorb denken, weil ich dazu auch letztens nochmal das Video gesehen hatte, was also Instagram dazu gepostet hat, also der GWA in dem Fall. Also ich glaube, dass, wie Gina schon sagt, die Agenturbranche sehr erwachsen geworden ist, dass dieses ganze Schnelllebige zum Beispiel aber natürlich schon bleibt. Aber ich glaube, so dieses sehr klassische Klischee, was so vor 20 Jahren da war, dass die Leute für gefühlt 400 Euro 40 Stunden am Tag arbeiten, so ungefähr, das ist, glaube ich, nicht mehr so. Ich glaube, das gibt es noch, aber ich glaube, dass es die Agenturwelt hat sich dann entwickelt, dass es auch möglich ist, einen ganz klassischen 8-Stunden-Job in einer Agentur zu haben. Aber wir müssen natürlich schon als Dienstleistungsbranche auch irgendwie uns teilweise den Geschwindigkeiten anpassen und dieses sehr schnelllebige, aber auch diese ganze Tatsache, dass wir als Teams sehr eng zusammenarbeiten, dass da schon auch viele Freundschaften entstehen und man dann auch gerne mal was außerhalb der Agentur macht. Ich glaube, das ist ein sehr positives Klischee, was geblieben ist. Und wir feiern auch mal gerne, das gehört auch dazu und das muss man auch mal. Also ich glaube, die Branche hat sich gewandelt und mittlerweile ist sie auch einfach so breit aufgestellt, was die sowohl das Arbeitspensum, die Tätigkeiten angeht und auch alles drumherum, dass wirklich ist eine Branche mittlerweile ist für jeden und nicht mehr nur für den klassischen Kreativen, der sich wirklich das ganze Wochenende auch noch mit den Themen beschäftigen möchte.
Und ich finde, schnelllebig ist ja in der Hinsicht ja auch ein totaler Vorteil, weil wenn man sich jetzt diese ganze Entwicklung rund um künstliche Intelligenz anschaut, dann sind Agenturen da ja teilweise schon wirklich krasse Vorreiter, die Unternehmen unterstützen und enablen, diese Prozesse irgendwie dann auf Unternehmensseite zu etablieren, wo viele Unternehmen hingegen da beim Wissensstand noch total hinterher sind und das gar nicht so kennen. Und da sieht man ja wieder, was für eine breite Expertise wir in so Agenturen steckt, also in der gesamten Branche und wie sehr wir von diesem Schnelllebigen profitieren können, weil es gibt ja mittlerweile, wenn man sich die verschiedensten Plattformen anguckt, Beispiel TikTok, die Trends sind mittlerweile heute so schnelllebig und es ist halt so gut, dass wir diese Menschen, diese Expertise in der Branche haben, dass man halt einfach so mit dieser Geschwindigkeit mithalten kann, finde ich. Und deswegen ist halt, ja, aus so vermeintlichen Klischees, finde ich, kann man halt auch super viel profitieren und Positives einfach, einfach mitnehmen.
Ich habe eben kurz ja, überlegt, ob das eine gute Nachricht ist oder eine schlechte, dass die Branche erwachsen geworden ist. Mhm. Weil tatsächlich, das ist auch meine Wahrnehmung, ne, wenn man jetzt, ich habe ja auch eine 8-jährige Tochter, wird morgen 9 und viele andere gerade jetzt auch so Teenager aus dem Freundeskreis, mein Gott, sind die vernünftig. Die sind schon alle so erwachsen und so substanziell und sortiert und so weiter. Und ich habe natürlich, ich glaube, die große Stärke der Branche liegt in Teilen auch darin, dass wir ganz, ganz viele liebevoll gemeinte Misfits versammeln, eben Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, aus unterschiedlichsten Backgrounds und das alles, was positiv ist, ne? Also gerade im Bereich DEI oder Arbeitszeiten und so weiter. Mhm. Das vielleicht aber auch dieses Erwachsensein eben in so viele Sachen, wir manchmal unseren Kunden ähnlicher werden, weil wir so sehr vernünftig sind in allem, wir machen so alles richtig. Ein Teil unserer Arbeit liegt ja auch darin, gerade mal nicht das Erwartbare zu tun. Ne? Also deswegen finde ich es so spannend, wie geht man damit um, dass die Branche erwachsener wird und dass wir gleichzeitig aber nicht unseren Kunden immer ähnlicher werden. Weil auch auf Kundenseite verändert sich ja wahnsinnig viel. Die agilisieren sich, testen ganz viel in Innovationsprozessen. Da habe ich nur ganz kurz eben einmal aufgehorcht, weil einerseits hast du recht, andererseits. Was ich auch interessant finde, Stichwort eins der Klischees ist ja immer, in Agenturen verdient man schlechter als auf Unternehmensseite. Ist das so aus eurer Wahrnehmung, wenn ihr mit Freunden sprecht und war es euch egal?
Ich kann gerne starten, kannst ja dann ergänzen. Also ich glaube schon, dass in Teilen wir in Agenturen weniger verdienen, als wenn ich jetzt auf Unternehmensseite wechseln würde. Man muss aber dazu sagen, dass wir ja nicht schlecht verdienen in Agenturen. Also ich glaube, diese Zeiten, wo ich werde oft daran erinnert, dass man früher für ein Praktikum bei Jungformat gar nichts bekommen hat. Auf diesen Zeiten, da sind wir ja lang von
man
weg.
Man hat ja nicht nichts bekommen, man war bei Jungformat.
Stimmt. Und ich glaube, davon sind wir weit weg. Also man kann hervorragend von einem Agenturgehalt leben. Und ich glaube, natürlich kann man sich dafür entscheiden, irgendwann zu sagen, ich wechsle auf Unternehmensseite und ich bekomme dafür mehr. Aber man verdient natürlich auch ein bisschen was. Also genau das, was ich gerade am Anfang der Karriere irgendwie so total spannend fand, an Agenturen auf ganz viele unterschiedliche Kunden zu springen, von ganz vielen tollen Leuten und auch ganz unterschiedlichen Leuten und Gewerken zu lernen und nicht dieses Silo-Denken zu haben. All das würde man dann natürlich auch wieder verlieren. Deshalb, also ich glaube, man kann hervorragend in Agenturen arbeiten und da gut verdienen, weil dieses, es reicht nicht mehr, um zu leben oder so. Davon sind wir halt lange weg. Also ich glaube, dass sich da einiges gewandelt hat. Was natürlich auch ein bisschen zu dem Punkt führt, den du vorhin gesagt hast, mit dem Erwachsenwerden, die Herausforderungen, die auf uns zukommen, Richtung Produktivität, steigende Gehälter, Inflation etc., die haben halt irgendwie dazu geführt, dass wir nicht mehr nur kreativ sein können und so, sondern dass wir uns auch einfach mit so sehr krassen wirtschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen müssen. Gehalt ist eine Sache davon. Ich glaube, das ist was Positives, weil die Agenturwelt muss in dem Sinne ja auch konkurrenzfähig sein, was das Gehalt angeht. Aber natürlich müssen wir aufpassen, nicht unseren kreativen Spirit und unseres Outside-the-Box-Denken zu verlieren. Ja.
Aber du hast was Wichtiges gesagt, ne? Es ist diese besondere Kultur, es ist die Leidenschaft, die alle letztlich auch am Prozess, am Projekt Beteiligten mitbringen. Diese sehr starke Diversität, einfach auch, die sich nicht nur an Altersdiversität oder unterschiedlichen Kulturen, sondern einfach auch Denkrichtungen, sozialen Backgrounds. Total. Also ich weiß gar nicht, ob es eine Branche gibt, die so viel QuereinsteigerInnen hat, wie wir gerade, nehmen wir jetzt mal den Textbereich, wo es wirklich ganz, ganz viele KollegInnen gibt. Ich meine, welche Ausbildung soll es geben oder welches Studium, um den, klar kann man jetzt Germanistik studieren und all das, aber dann wird man nicht automatisch ein super, super Kreativtexter, Konzepter. Also deswegen, der Weg, der kann über unterschiedlichste Orchideendisziplinen sozusagen hergestellt werden. Und das finde ich eben so toll, weil nur das auch sicherstellt, dass so unterschiedliche Leute herkommen. Ich weiß es selber, ne? Ich habe gestern mit unserer Director People and Culture gesprochen, ja, wie egal auch Zeugnisse geworden sind. Ne? Also das ist wirklich irre. Also Schulzeugnisse, Arbeitszeugnisse, all das. Also ich gucke es nicht an, muss ich wirklich sagen, egal wer sich hier bewirbt, das interessiert mich ganz selten, sondern es ist immer so, der erste Eindruck sind Sachen, Kompetenzen, die mitbringen, interessante Hobbys, coole, auch nicht immer gerade Lebensläufe, also einfach, wo du gemerkt hast, hey, die haben was ausprobiert, die haben Lust, da ist Engagement dahinter. Ich finde auch immer, neben Kompetenz ist dieses Thema Leidenschaft und Engagement ein ganz, ganz wichtiges. Und das ist in der Tat, ne, das ist, ist irre groß geschrieben in der Agenturbranche, was wirklich toll ist. 8-Stunden-Job. Wie wichtig, ich weiß, ihr könnt jetzt natürlich nur aus eurer Perspektive sprechen, das, was ihr wahrnehmt. Ist das so? Also wollen wirklich alle nur noch einen 8-Stunden-Job machen?
Also es gibt ja tatsächlich Studien dazu, dass junge Menschen auch schnell Karriere machen wollen und dann auch bereit sind, an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Extrameile zu gehen oder halt auch mal länger zu arbeiten. Aber grundsätzlich finde ich auch, in der Agentur ist ja auch diese, ist es viel normaler geworden, einfach eine klassische 40-Stunden-Woche zu haben, ohne jetzt jeden Tag Unmengen an Überstunden zu machen. Also insofern, ich glaube, das ist ein Thema, das ist total unterschiedlich. Ich finde, das kann man nicht, da kann man nicht alle jungen Menschen so über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch viel, also zum Beispiel, wenn man sich die GWA Diversity Studie anguckt, dann gibt es auch viel mehr junge Menschen, die beispielsweise Teilzeit arbeiten als ältere Personen. Mhm. Es gibt aber auch dann die jungen Menschen, die sagen, sie wollen halt schnell Karriere machen und dann halt einfach mal, wenn es sein muss, zum Beispiel ein Pitch steht an oder so, dann halt auch mal 2-3 Stunden länger zu arbeiten. Ich glaube, da gibt's, es gibt super viele unterschiedliche Lebensmodelle und so halt auch Arbeitsmodelle. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste da ist halt vor allem Flexibilität, also dass halt einfach man selbst bestimmen kann, wo und wann man arbeitet im Sinne der Gleitzeit, um halt Arbeit und Privatleben möglichst gut miteinander vereinbaren zu können. Aber und da finde ich es tatsächlich schwer, jetzt für so eine gesamte Generation
musst zu sprechen. Musst du gar nicht, war ja bewusst auch ein bisschen genau, gemein formuliert, aber mich hat es einfach interessiert, wie ihr darüber denkt, weil ich denke auch, es begegnet einem wie in jeder Generation alles. Es ist ja jetzt natürlich einfach so, dass das mit und auch selbstbewusst zu Recht eingefordert wird, was ich ja auch gut finde als Entwicklung. Ja. Absolut. Also das, das kann ich total nachvollziehen. Und ich glaube, es gibt auch nicht mehr viele Agenturen, die nicht, ich sag mal, über Überstundenausgleich mit ihren Mitarbeitenden auch dann sprechen oder irgendwie soll es doch mal zu einer Wochenendarbeit gekommen sein, dann auch einen Tag wieder gut zu schreiben. Also da kenne ich jetzt eigentlich wenige, die dazu nicht ohnehin dann schon Regelungen haben oder im Austausch sind.
Das ist absolut, ja. Also ich habe es auch nicht anders erlebt, dass es also sowohl also im gesamten Umfeld oder in der Branche habe ich es bis jetzt noch nie so wahrgenommen, dass es irgendwie dann nicht ausgeglichen werden kann oder so. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
Ich finde, was da das Schöne ist, ich glaube, mittlerweile lassen Agenturen beides zu, dass man Karriere machen möchte und Überstunden dafür in Kauf nimmt, aber auch, dass man sagt, ich möchte 40 Stunden arbeiten. Ich finde, was aber das Schöne ist, dass wenn dann Stress ansteht, dann doch alle an einem Strang ziehen. Und dann heißt es nicht, aber ich habe jetzt eigentlich einen Yogakurs, sondern dann ist man auf einmal ein Team, man hat dieses Projekt vor Augen und dann wird das gemeinsam gemacht. Ich würde an der Stelle kurz nochmal die Lanze für unsere Generation brechen wollen, weil uns wird das ja durchaus nachgesagt, wir wären faul, wir würden nicht gern Verantwortung übernehmen und wir würden lieber gerne weniger arbeiten für viel Gehalt. Ich glaube, dass wie du das gerade schon gesagt hast, das stimmt nicht so ganz. Ich bin eh kein großer Freund von Generationen, weil ich glaube, uns macht viel mehr aus als das, wann wir geboren sind. Aber ich glaube vor allem, dass der Unterschied, den wir haben, ist, zum Zeitpunkt, als wir uns das erste Mal auf den Arbeitsmarkt geworfen haben, sage ich mal, war dieses Thema Fachkräftemangel riesig. Und wir konnten einfach mit einer ganz anderen Selbstbewusstsein Sachen für uns anfordern und sagen, nee, ihr wollt mich, dann wollen wir jetzt vielleicht auch sagen, nee, ich mache nur 4 Tage die Woche oder ich hätte gern ein bisschen mehr Gehalt. Und ich glaube, diese Macht, die wir am Arbeitsmarkt haben, die ist ein bisschen anders. Aber der Wunsch nach fairer Bezahlung, nach mehr Geld, nach weniger Arbeitszeit, ich glaube, der ist in jeder Generation davor auch da gewesen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, wo wir einfach eine andere Selbstbewusstseinsstärke jetzt haben. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Teil davon, dass Sachen wie Work-Life-Balance oder Studien zum Thema, was macht denn Überstunden mit uns, Burnout, dass diese ganzen Thematiken einfach stärker in die Öffentlichkeit getragen werden. Das nehmen wir natürlich auch wahr und fordern das dann teilweise stärker für uns ein. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist, glaube ich, dieser Wunsch nach fairer Bezahlung und alles schon immer da gewesen. Wir haben nur eine andere Ausgangssituation auf dem Arbeitsmarkt vorgefunden.
Ja, und ich bin bei dir, ne? Also uns macht mehr aus als der Jahrgang, in dem wir geboren wurden. Andersrum sind es natürlich trotzdem gesellschaftliche Prägung. Ja. Also wirst du jetzt in einer Zeit geboren, wo es der Wirtschaft gut geht? Wirst du in einer Zeit von Polykrisen geboren, von Krieg, von Demos, demokratischen Umbrüchen und so weiter? Das prägt natürlich schon, prägt aber auch die Generationen davor nochmal. Also wir leben ja trotzdem weiter, auch jenseits des Einstiegs in das Berufsleben. Ne? Aber das teile ich absolut. Wenn ihr jetzt nochmal so auf die Felder guckt, es geht ja um die Agentur der Zukunft und gerade ja auch um die Frage, wie können Agenturen eigentlich attraktiv auch für den dann euch folgenden Nachwuchs und jetzt die nächste Generation bleiben und vielleicht noch mehr werden. Was sind so Themen und Handlungsfelder, wo ihr feststellt, da müssen Agenturen einfach besser werden, vielleicht auch neue Antworten finden auf eben Fragen, die sich einfach stellen, wo Strukturen vielleicht noch ähnlich sind, so ein Thema wie Selbstverantwortung, Weiterentwicklung, klassische Rollenpfade. Also gibt es ja so ein ganzes Potpourri an Themen. Was sind so aus eurer Sicht, vielleicht habt ihr es ja auch in einem eurer Meetings schon diskutiert, so große Handlungsfelder, Transformationsfelder?
Also ich finde, du hattest ja anfangs auch schon mal das Thema Diversität angesprochen. Und wenn man sich da die GWA Diversity Studie anschaut, dann haben Agenturen im Vergleich zum Rest der Branche tatsächlich noch Nachholbedarf, was so die Diversität in den Agenturen angeht. Und unsere Generation und auch die danach sind vor allem sehr werteorientiert. Werteorientiert in Bezug halt auf solche Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit, und so weiter und so fort. Und diese ganzen sozialen Komponenten und dass Agenturen einfach diverser werden und vielleicht auch nochmal sich noch mehr öffnen und auch da der, was du auch gerade eben schon gesagt hast, dieser Mut zu ungeraden Lebensläufen, dass das einfach, das gibt's ja schon, das ist ja nicht so, als würde es das nicht geben und als wären Agenturen nicht divers, aber ich glaube, da könnte man einfach noch mal eine Schippe oben drauflegen und einfach da halt einfach noch ein bisschen, bisschen mehr Gas geben und das noch ein bisschen stärker fördern, weil damit würde man schon einen sehr großen Teil abdecken, was diese Werteorientiertheit von jungen Leuten angeht.
Sag mal kurz ein Beispiel, also weil Diversität ist natürlich breit, ne? Also kann kulturell Altersdiversität, also alles Geschlechterdiversität, alles Mögliche sein. So da konkrete Gedanken?
Genau, also Stichwort Alter, also in der Branche gibt es ja tatsächlich eine Altersdiskriminierung eher nach oben als nach unten, weil unsere Branche ist ja sehr jung. Also ich glaube, da ist es halt auch so, dass wir ja jetzt auch nicht als junge Menschen die Branche für uns alleine auf einmal haben wollen, sondern wir brauchen ja tatsächlich Menschen aus den verschiedensten Generationen, weil es ist noch nie ein Meister oder eine Meisterin vom Himmel gefallen. So wir lernen ja voneinander und wir profitieren ja immens von Menschen, die älter sind als wir, aber auch die jünger sind als wir und die halt auch inhaltlich aus den verschiedensten fachlichen Bereichen kommen. Insofern, das ist das zum Thema Alter. Mhm. Ich glaube auch, was das Geschlecht angeht, ist die Branche auch sehr weiblich, also viel weiblicher als früher zum Beispiel. Das war ja auch immer so dieses Mad Men-Stereotypische, was damals als Klischee gab. Das ist ja auch nicht mehr so, weil ja auch viel mehr Frauen mittlerweile in der Branche arbeiten. Aber darüber hinaus, glaube ich, könnte man, wenn man diese Geschlechterrollen auch grundsätzlich mal aufbrechen würde, darüber hinaus, ich weiß jetzt nicht, wie divers da zum Beispiel die Branche aufgestellt sind, da fehlen mir jetzt die Zahlen zu, weil ich die Studie jetzt auch nicht vorliegen habe, aber ich glaube...
Du meinst, wie viele Frauen in Führungspositionen in
Top-Level? Frauen in Führungspositionen gibt es, glaube ich, relativ viele, aber wenn man jetzt...
ich glaube, Top-Level haben wir Nachwuchsbedarf.
Das
genau, also in der Belegschaft immer tippitoppi, ne? Sowas wie, glaube ich, 60%, dann irgendwie zweite Führungsebene auch noch ganz gut, aber ich glaube, so auf C-Level, Top-Management, ist es zumindest immer noch so, mein Wissensstand mag falsch sein, dann nehme ich das sofort zurück, aber da gab es noch ein bisschen was zu tun.
Genau. Ist ja auch gut. Ist ja auch so, dieses Thema auch dann immer noch mit Gender Pay Gap. Ich meine, das ist ja nicht nur bei uns in der Branche, das ist ja, glaube ich, in der gesamten Wirtschaft auch ein Thema. Und ich glaube, das sind alles so Themen, die auf Diversität einzahlen, was halt ein stetiger Weg ist. Das kann man nicht von heute auf morgen ändern, das ist auch vollkommen klar. Aber ich glaube, alleine die Tatsache, dass es so eine Studie gibt und dass das untersucht wird und wir jungen Menschen ja auch dahingehend sehr werteorientiert sind und auch Menschen haben, die uns zuhören, zeigt ja, dass unsere Branche in eine gute Richtung geht und wir auf jeden Fall auf dem richtigen Pfad sind, um noch zukunftsfähiger zu sein, auch für noch jüngere Menschen, die halt danach kommen.
Es gibt so eine schöne Initiative, darüber las ich letztens, 10 More In heißt die, wo es im Prinzip darum geht zu sagen, man selber, wenn man in Führung ist, kümmert sich darum, leidenschaftlich 10 weitere in die Position zu bringen. Und ich finde das eigentlich ein schönes Prinzip, also auch gerade zur Förderung junger Frauen, sich wirklich zu überlegen, in dem Moment, du hast gesagt, du bist jetzt Unit Lead Strategie bei Segmenta, sagen, cool, ich sage jetzt nicht, ich habe es geschafft, sondern ich sage jetzt, wie kann ich es hinkriegen, dass es 10 andere schaffen. So, das finde ich irgendwie ein ganz tolles Prinzip, was wir uns alle, glaube ich, sehr zu Herzen nehmen sollten.
Ja,
was einfach schön ist. Also 10 more in auch für die Agenturbranche.
Toll,
ist ein ganz schönes Prinzip. Schön. Ne? Ja, absolut. Es ist übrigens so, dass Frauennetzwerke sich seltener helfen als Männernetzwerke.
Oh, okay.
Ganz interessant. Okay. Also vielleicht, ich weiß, also ich kann jetzt nur mutmaßen über die Gründe, ne? Aber dass man vielleicht weniger klar als dann Männer sagt, ja, wieso, da kenne ich einen, klar vermittle ich euch jetzt, wieso, ist doch kein Problem, sondern dass wir eher so compliant sind, dass wir sagen, naja, nee, also das geht jetzt eigentlich nicht. Weiß nicht genau, woran es liegt, aber das fand ich super interessant. Und dass Frauen auch seltener sagen, wenn man ein Netzwerk hat, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir einen Kontakt zu XY herstellen? Also, dass wir immer so ein bisschen drumrum machen. Und deswegen wird ja manchmal salopp auch gesagt, okay, die treffen sich immer, um dann Smalltalk zu machen, sondern also irgendwie viel klarer zu sagen, was man braucht und wofür man den anderen braucht. Und dann aber auch mit der Bereitschaft zu sagen, kann ich dir helfen? Also ich hatte letztens ein tolles Mittagessen mit einer Kollegin aus dem Aufsichtsrat eines Unternehmens und sie sagte dann ganz zum Schluss vom Mittagessen, wie kann ich dir helfen? Und das fand ich so eine coole Frage. Danach habe ich gedacht, das muss man eigentlich, wann immer man jemanden trifft, der noch auf dem Weg ist, muss man am Schluss fragen, wie kann ich dir helfen? Das fand ich eine coole Einstellung irgendwie.
Ja, total.
Klingt so banal, ne? Aber einfach dran zu denken, finde ich ganz schön.
Ich würde gerne noch eine Diversitätsebene ergänzen bei dem Feld. Ich glaube, dass wir auch mit Blick auf Nationalitäten noch viel Nachholbedarf hatten. Claudia hat das, glaube ich, damals auch im Podcast gesagt. Da ist noch Potenzial. Vielleicht sage ich das auch ein bisschen als Halbtürkin, weil ich es ein bisschen habe. Aber ich glaube, dass wir da gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel auch einfach offener werden müssen. Wir betreuen super viele global agierende Unternehmen, sind dann aber doch oft deutsche Leute, die das betreuen und machen dann Sachen, die in Korea ausgespielt werden, wo eine ganz andere Perspektive auf Dinge herrscht. Deshalb glaube ich, das Nationalitätsthema ist etwas, wo wir deutlich offener werden können. Natürlich hat das immer so ein bisschen die Herausforderung, was die Sprache angeht. Also die sprechen dann vielleicht nicht Deutsch oder nicht perfektes Deutsch. Aber ich glaube, das müssen sie heutzutage auch nicht. Wir haben genug Kunden, wo Englisch absolut okay ist und wo es auch kein Problem ist, wenn Deutsch nur die Zweitsprache ist. Deshalb, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal für plädieren, dass wir mit Blick auf die Nationalitäten noch offener sind, um einfach auch unsere Kunden besser beraten zu können. Ich glaube auch, dass die Qualität da total zunehmen kann. Wir haben bei uns im Team eine Kollegin und die kommt aus Brasilien und ich liebe es, manche Themen einfach mal mit ihr zu besprechen, weil sie einfach eine ganz andere Perspektive drauf hat und sich manchmal, glaube ich, auch so denkt, was denkt ihr Deutschen denn da schon wieder? Oder wie manche Sachen, glaube ich, auch sehr kompliziert machen und uns immer so an unsere Regularien halten und was es alles so gibt in Deutschland. Und diese Perspektiven würden, glaube ich, total helfen, also um das Diversitätsthema dann auch wirklich noch ganzheitlicher zu betrachten.
Würde natürlich zur Folge haben, nehmen wir mal irgendwie so ein, weiß ich nicht, All-Hands-Meeting, ein Montags-Kick-Off mit der Agentur, was auch immer es ist, dass wir sozusagen auch ganz grundsätzlich auf Englisch switchen. Ne? Weil sonst hat man eher so im One-on-One, kann man dann auf Englisch reden.
Ja.
Und wenn man dann normale Formate, größere Formate in der Agentur hat, sind die ja heute größtenteils, zumindest in Agenturen in Deutschland, noch auf Deutsch. Das heißt, um eben auch diese Personen sinnvoll integrieren zu können, müsste man das dann auf Englisch switchen. Wird das bei euch gemacht? Diskutiert ihr darüber? Oder vielleicht auch so innerhalb, weiß ich nicht, innerhalb der Branche? Was habt ihr da kennengelernt? Weil ich finde es ja eine spannende Thematik. Ich glaube nur, es fällt natürlich auch vielen schwer, ne? Weil das ist ja auch dann der eigene Sicherheitsraum in der eigenen Sprache. Fühlt man sich natürlich sicher, kann sich schneller ausdrücken. Unsere Branche lebt ja davon, auch gut mit Worten umgehen zu können. Also das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist, aber ich glaube schon, dass es in vielen Agenturen, auch solchen, die internationale Kunden haben, trotzdem ja immer noch irgendwie so ein bisschen Manschetten gibt.
Also bei uns ist das so, wie der Name der Agentur schon verrät, Parma Hargreaves. Wir wurden halt in UK gegründet und haben da auch immer noch einen Standort. Und dieses Jahr ist zum Beispiel PHs 40 geworden und haben ein großes Jubiläum gefeiert. Und da sind auch tatsächlich alle KollegInnen aus UK zu uns nach Köln gekommen. Und wir haben einfach zusammen als großes Team dieses Jubiläum gefeiert. Und da war es tatsächlich so, dass wir jetzt nicht nur zusammen gefeiert haben, sondern es gab tatsächlich auch ganz viel so ein Workshop-Tag, so eine Workshop-Reihe zu verschiedensten Themen. Und das tatsächlich alles, um da halt möglichst barrierefrei auch in der Sprache zu sein, auf Englisch stattgefunden hat. Und ich fand das eigentlich total erfrischend, dann einfach auch mal so die Perspektiven halt dann auch aus UK mitzubekommen. Und von den KollegInnen jetzt abseits auch vom Arbeitsalltag. Ja, wir, also unser einer in unserer Generation, wir haben ja das Glück, dass wir da eigentlich schon auch in der Schule oder im Studium eigentlich ja immer Berührungspunkte mit Englisch hatten, sei es auch im Studium Business Englisch beispielsweise, dass wir da relativ fit sind. Aber klar, wir müssen halt auch schauen, dass Menschen, die halt dann da eine Sprachbarriere haben, was auch das Englische oder auch das Deutsche angeht, da zu schauen, dass wir halt alle gleichermaßen abholen und mit einbinden und mit einbeziehen.
Kennt ihr Agenturen, die, also deutsche Agenturen, sagen wir jetzt mal nicht Network oder klar, wenn man sozusagen auch mit einem englischen Standort in Kontakt tritt, macht das total Sinn, auf Englisch als gemeinsame Sprache zu switchen. Aber kennt ihr deutsche Agenturen, die, die interne Sprache auf Englisch umgestellt haben, um mehr Inklusion zu bieten? Eigentlich ganz spannend, ne? Würde ich mal.
Ja, können
wir
ja
gleich mal vertaggen und unten dann fragen, wenn wir die Folge ausspielen, ob es Positivbeispiele und Erfahrungen damit gibt. Das fände ich eigentlich ganz spannend, mal zu hören, auf jeden Fall.
Ja.
Lass uns noch mal ein paar andere, so es gibt viele Handlungsfelder, wir weiß nicht, ob die Folge reicht dafür, aber vielleicht noch mal mit einem Blick auf so Arbeitsmodelle, hybrides Arbeiten, Vacation, also was ist eigentlich der richtige Modus? Ist da aus eurer Sicht vielleicht auch die Entwicklung der Branche auf einem guten Weg? Wie seht ihr da noch Handlungsbedarf in ganz andere Richtungen?
Ich glaube, das Thema Workation ist etwas, was in vielen Agenturen schon so ganz, ganz gut gelebt wird, was so mein Eindruck ist, was ganz gut ermöglicht wird. Auch da ist ja wieder das Klischee, dass wir alle nach Australien auswandern wollen und dann nur noch nachts arbeiten wollen, so gefühlt. So ist es ja oft gar nicht. Es geht ja oft einfach auch darum,
ist die Ozonbelastung viel zu
hoch. Meine
Stichwort
Woche,
erwachsen.
Ja, mal eine Woche einfach aus England oder Co. zu arbeiten. Ich glaube, da ist die Branche so schon relativ weit. Ich glaube, was da aber noch ganz wichtig ist, ist so das ganze Thema Führung, wo ich echt noch ein bisschen Potenzial sehe in der Branche. Ich glaube, dass wir, wie du schon sagst, was die Lebensläufe angeht, schon relativ weit sind. Ich finde, Einstiegshürden könnten wir trotzdem noch ordentlich senken, weil wenn ich manchmal lese, fürs Praktikum muss man schon drei andere Praktika gemacht haben, dann frage ich mich immer, okay, wo fangen wir denn an?
Wahnsinn.
Also da denke ich mir manchmal, lass die Leute schneller in diese Branche einmal reinschnuppern und wenn es nur ein paar Wochen sind, damit wir sie dann dafür begeistern können und sie dann zu halten. Das
stimmt. Wir hatten gerade eine Ausschreibung, wo wir Abiturzeugnisse des Kernteams mit hochladen mussten. Habe ich noch nie gehabt.
Abiturzeugnis?
Ja, und lustigerweise haben dann ganz viele unserer Mitarbeitenden gesagt, wir wissen gar nicht, wo wir das haben, weil es irgendwie so,
ja. Also ich glaube, da können wir schon mehr machen und ich glaube, dass wir dann bei der Führung echt noch viel Potenzial haben.
Erzähl mal, was treibt dich da um? Was beobachtest du oder was fehlt dir?
Ich glaube, dass Stand jetzt ist oft noch so, das Thema ist, das eine ist die Feedback-Kultur, wo wir oft noch sagen, okay, es war jetzt ein Projekt, das lief gut, das feedbacken wir dann mal in 11 Monaten beim Jahresgespräch. Mhm. Ich glaube, das wird noch viel zu viel gemacht. Also ich glaube, wir als Generation sind es total gewohnt, direkt Resonanz zu bekommen. Wir posten was bei LinkedIn, wir posten was bei Instagram und wir wissen innerhalb der ersten Stunde, performt der gut, kam das gut an, war der Content relevant. Ich glaube, da müssen wir auch beim Feedback stärker hinkommen, dass wir den Leuten stärker Rückmeldung geben, war das Projekt gut, war es schlecht, wo können wir uns verbessern, aber auch Wertschätzung, wenn es gut war, ganz wichtig. Und ich glaube, dann würde ich viel stärker Richtung Führen nach Stärken gehen, nenne ich es jetzt mal. Also viel zu oft hört man noch, okay, du bist Social Media Manager, das funktioniert noch nicht gut, arbeite mal daran. Mhm. Aber wieso gucken wir nicht auf das, was gut läuft und bauen das weiter auf? Und da müssen wir, glaube ich, auch mehr Flexibilität reinkriegen, zu sagen, du bist jetzt als Social Media Manager angestellt, das funktioniert aber nicht so wichtig, probier doch mal PR aus, vielleicht ist das der richtige Weg. Mhm. Also, dass wir weniger versuchen, die Leute uns dann den Positionen gerecht hinzubiegen, sondern eher zu sagen, okay, was sind deine Stärken? gemeinsam hinsetzen, was sind deine Stärken, wo bist du gut drin, und ihnen dann quasi die Flügel geben, sich genau darin auszuleben und einfach die Stärken weiter ausbauen und nicht versuchen, irgendwie die Schwächen gerade zu rücken.
Es gibt auch einen schönen, ich habe das kürzlich gelesen, das stimmt eigentlich zutiefst, ne? Dass wenn man versucht, die Schwächen auszumerzen, dann wird jemand, selbst wenn er das mit viel Anstrengung hinbekommt, nie so gut sein wie jemand, der darin richtig gut ist. Das heißt, man wird immer second best bleiben in diesem Bereich. Ne? Und aber anstatt eben zu sagen, lass uns mal auf die Stärken gucken. Und da finde ich es auch interessant zu sagen, es ist nicht immer alles so positionsbasiert, was wir tun. Social Media ManagerInnen kann eine Facette haben, die vielleicht irgendwann ins Social Consulting geht, kann eine Facette haben, die selber super im Community Management ist. Das ist genauso wie im Projektmanagement. Da gibt es Leute, die sind mega stark im Handling von Projekten. Es gibt Leute, die sind mega stark, sage ich mal, im Bereich irgendwie beim Kunden sein, vor Ort beraten. Ja. Also das sind so ganz, ganz, dann gibt es wieder welche, die sind kaufmännisch, finance-seitig noch fitter und haben die beste Profitabilität auf ihren Projekten. Also so unterschiedlich wie wir Menschen sind, ist immer auch die Frage, wie sie die Rolle ausfüllen. Und ich finde auch, das viel stärker atmen zu lassen und eher rollenbasiert auch vorzugehen und zu sagen, deine Rolle ist, und da kannst du zum Beispiel als Social Media Managerin auch eine Rolle aus der Strategie vielleicht, wenn das da Sinn macht, irgendwie mit übernehmen oder auch eine Rolle in der Agentur zu haben, die erstmal gar nichts mit dem Projekt zu tun hat. Das finde ich total spannend, weil es dann eben ja Entwicklungsmöglichkeiten, du weißt ja, wie ihr gesagt habt, ne, man kommt per Zufall in die Agentur, man plumpst irgendwann in so ein, in so eine Gewerkekammer. Und dann ist das so, okay, und hier kann ich mich jetzt austoben. Aber wie du schon sagst, vielleicht fällt einem dann auf, hey, eigentlich ist Bewegtbild voll mein Ding. Oder ich wollte schon immer mal Editor werden oder so, dann
ja, aber ich finde, da bietet einem die Agentur ja super Möglichkeiten, beziehungsweise die Branche, weil wenn ich jetzt nochmal meinen Lebensweg so ein bisschen Revue passieren lasse, dann bin ich halt auch durch Zufall in der Agentur gelandet, bin aber als klassische Redakteurin, habe ich gestartet und habe dann aber gemerkt, so dass bin halt dann in dieses Autorenteam des CEO LinkedIn-Dex relativ schnell reingekommen, habe dann gemerkt, dass ich ja doch irgendwie auch so in dem Bereich Strategie doch auch Potenzial oder Stärken habe und habe dann auch da wirklich die Möglichkeit bekommen, mich dahin zu entwickeln. Und das sehe ich so oft einfach bei Menschen, jetzt nicht nur in unserer Generation, sondern auch darüber hinaus, dass die schon so unterschiedliche Stationen in Agenturen durchlaufen haben, was ich so spannend finde, weil das ist genau halt das, was Meilin sagt. Und ich glaube, das ist super stark von der Führungskraft, dem Mentor, der Mentorin abhängig, wie man damit halt umgeht. Und ich finde, da sollte man, egal jetzt ob in Agenturen, ob in unserer Branche oder in Unternehmen, da sollte man viel stärker hinkommen, tatsächlich genau das, was Meilin gerade gesagt hat, zu leben. Und weil dann
was sind noch so Dinge, vielleicht nochmal mit Blick auf Führung, weil das ja ein spannendes Thema ist, wo ihr auch sagt, da müssen wir noch in der Führungsrolle umdenken. Also ihr habt jetzt eben gesagt, ne, Feedback, also viel mehr Instant Feedback, genauso wie es eben auf Social Media auch täglich gelebt wird. Dann das Thema Weiterentwicklung, Rollen, Stärken, weniger auf die Schwächen immer wieder einprügeln. Gibt es noch Facetten? Vielleicht Vertrauen, ne? Wir sprachen ja so ein bisschen über Workation. Nein, wir wollen nicht nach Australien auswandern. Und nein, wir liegen nicht am Strand im Pina Colada, während wir die Mail gerade schreiben.
Ja, ich glaube, da ist schon noch einiges zu tun in sehr unterschiedlichen Bereichen. Ich glaube, was vor allem wichtig ist, dass wir nochmal stärker uns hinterfragen, was ist die Rolle einer Führungskraft und was muss eine Führungskraft auch mitbringen überhaupt? Weil es natürlich sehr stark so gewachsen ist, eine Person, die lange im Unternehmen ist, steigt auf und ist irgendwann Führungskraft. Und auch da wieder die Frage, wollte sie das überhaupt oder war das jetzt einfach so nach 10 Jahren der konsequente Schritt? Und ich glaube, da müssen wir viel stärker dahin gehen zu sagen, es ist nicht der perfekte Weg oder du hast nicht perfekt Karriere gemacht, wenn du irgendwann Führungskraft bist und sonst war es nicht erfolgreich, sondern dass wir eher gucken, willst du wirklich führen und dann auch die Leute befähigen, die vielleicht noch nicht 10 oder 20 Jahre in diesem Unternehmen sind, sondern einfach gut sind für diese Rolle. Und das hat dann nicht zwingend was mit Erfahrung zu tun. Natürlich ist Erfahrung wichtig, weil es geht ja auch darum, die Leute irgendwie gut als Sparring da zu sein und auch in manchen Situationen einfach mal ruhig zu bleiben. Aber ich glaube, heutzutage sind viel mehr die menschlichen Aspekte wichtig. Also wie kann ich mit Leuten umgehen? Kann ich Leute für mich motivieren? Und all das muss ich nicht unbedingt lernen. All das kommt durchaus auch durch die Person an sich. Das heißt, wenn wir anfangen, nochmal zu gucken, was macht die Führungskraft als Rolle aus? Und das ist in meiner Sicht gerade bei großen Teams halt wirklich vor allem Menschen führen, Menschen begeistern, ein Umfeld schaffen, das meine Mitarbeitenden die bestmögliche Arbeit leisten können. Und dann brauche ich auch andere Leute. Dann brauche ich nicht die Leute, die ungefähr 20 Jahre schon im Unternehmen sind und vielleicht fachlich super sind, aber überhaupt nicht in diese Rolle reinpassen. Und ich glaube, wenn wir da noch umdenken, dann können wir da echt viel erreichen. Und
das heißt ein bisschen weniger Führung by accident.
Ja, genau.
Sondern, wie soll ich sagen, die planvolle Vorbereitung, vielleicht auch ein frühzeitiges Gespräch, dass man schon mal auf Mid-Level-Ebene vielleicht einfach mal nachfragt. Sag mal, weißt du für dich eigentlich schon, ist Führung irgendwann mal ein Thema für dich? Macht dir das Freude? Ich habe beobachtet XYZ. Also, dass man nicht wartet und denkt, oh nein, jetzt hat sie die Frage angesprochen, Teamlead, ist eine CD-Position frei? Ich habe gerade keine, sondern viel proaktiver in diese Frage schon mal reingeht, um vielleicht auch so einen Denkprozess anzustoßen an der Stelle. Und dann, und das ist, glaube ich, die Frage, Stichwort Professionalität, also bereiten wir als Agenturbranche angehende Führungskräfte ausreichend auf die Rolle vor?
Total.
Also ist das schon ausreichend institutionalisiert oder eben, wie du schon gesagt hast, irgendwann ist es dann halt soweit.
Ja.
Und dann macht man halt seinen Job wie vorher, nur dass jetzt drei Menschen im Team sind.
Ja, wir haben tatsächlich gerade mitarbeitende Gespräche geführt und wir haben diese Frage sehr bewusst eingebaut und gefragt, also möchtest du eher eine fachliche Karriere führen oder eine Führungskarriere, weil ich glaube, dass wir dann, wie du schon sagst, dann auch die Leute darauf vorbereiten müssen. Und das sind dann solche Sachen wie, du kriegst mal die Betreuung eines Trainees und lernst einfach mal, wie ist das denn, wenn ich jetzt mal für eine Person verantwortlich bin, dass die gut ankommt, dass sie sich fachlich weiterentwickelt. Oder ich nehme dich mal in gewisse Meetings rein, die eher die wirtschaftlichen Seiten der Agentur beleuchten, weil auch das muss ich als Führungskraft ja vielleicht anders im Blick behalten als einfache Strategin, sage ich jetzt mal. Also genau diese Sachen. Und ich glaube, was wir dann auch machen müssen, ist, wenn wir junge Leute in diese Rolle befähigen, Führungskraft zu sein, dass wir dann nicht so sind, okay, hier ist dein Team und mach mal. Sondern natürlich müssen wir die Leute dann auch weiterhin sparen. Also ganz wichtig, da unterschiedliche Modelle mit an die Hand zu geben, dass sich die Person niemals alleingelassen fühlt. Aber ich glaube, wenn wir da so ein bisschen umdenken, dann kriegen wir mehr die Leute in die Position, die auch wirklich dahin wollen und auch gut für das Team sind.
Was ist so euer Blick auf das Thema Selbstverantwortung, ne? Weil das ist ja auch häufig was, immer logischerweise auch auf Projekten, wir wollen mehr Freiraum, wir wollen mehr Selbstverantwortung und so dieser Stretch zwischen, gut, der ist natürlich riesig, ne? Zwischen Kontrolle, ich sag euch genau, wie ich es haben will und was genau wer macht und eben dieser kompletten Selbstverantwortung. Was gibt's einen guten Mittelweg? Beschreib den mal.
Also ich glaube, die Lösung liegt ganz oft bei der Kommunikation. Also wenn halt ein Projekt startet, dann einfach direkt von Anfang an zu kommunizieren, wer welchen Verantwortungsbereich irgendwie absteckt. Und wenn man das von vornherein irgendwie so geklärt hat und da überhaupt gar kein Raum für Missverständnisse ist und man genau weiß, für was man arbeitet und auf was man gezielt hinarbeitet und was der eigene Verantwortungsbereich ist, dann kann man da durchaus komplett selbstverantwortlich arbeiten. Trotzdem braucht es natürlich zwischendurch immer mal wieder ein Sparring, um auch zu schauen, so wo stehen wir gerade, wo haben wir noch Raum für Verbesserungen, was müssten wir vielleicht anders machen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich wollen junge Menschen ja tatsächlich auch eigen- und selbstverantwortlich arbeiten. Und ich glaube, Agenturen können durchaus diesen Raum bieten oder beflügelnd einfach in so Teams wirken. Und ich glaube, Transparenz und Kommunikation ist halt, wie gesagt, einfach das A und O dafür.
Absolut, bin ich bei dir. Auch mir fällt gerade so ein schönes Beispiel an. Wir hatten mal ein Teamleads Offsite, wo ich das U-Modell kennengelernt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das geht so, das ist das Entscheid oder das ist eben das Modell, wie, ich glaube, Entscheidungen getroffen werden, Verantwortlichkeiten und so weiter. Und da ging es auch um transparente, frühzeitige Kommunikation. Wenn ich zum Beispiel eine Runde einlade und sage, pass mal auf, das und das Thema, ich möchte das mal mit euch diskutieren. So, dass man dann einmal sagt, ich möchte euch fragen, weil ich euch jetzt als Sparringspartner nutze. Oder das ist ein Thema, das ich euch gerne geben möchte. Haltet mich im Loop. Oder das ist ein Thema, was ich euch gerne geben möchte. Macht damit, was ihr für richtig haltet. Aber dass man immer sagt, und dieses U ist halt unterschiedlich abgesteckt. Ganz am Anfang ist Kontrolle. Ich möchte euch genau sagen, was ihr macht, wie und bis wohin. Und das geht dann hoch bis, macht's bitte ganz allein. Und ich brauche davon nicht wieder was hören, weil ich euch das komplett übergebe. Und das fand ich total interessant, einfach vorab immer mitzugeben, welche Art von Delegieren ist das jetzt? Ich glaube, um Delegieren ging es. Mhm. Also ist es ein eben doch nicht loslassen, ja. Ich sag's euch jetzt, weil es geht einfach schneller und es ist tak, tak, tak.
Ja.
Oder eben ein anderer Bereich. Und das fand ich auch interessant vorher. Wir haben das dann leider doch irgendwie wieder aus den Augen verloren. Aber eigentlich ist es immer ein gutes Ding, sich nochmal kurz zu überlegen, transparent zu machen. Das ist jetzt eher ein Consulting. Also ich brauche euren Rat und dann mache ich aber damit, was ich für richtig halte. Mhm. Aber danke für den Input. Dann ist man auch nicht enttäuscht, wenn nicht genau das dann gemacht wird, was man gesagt hat.
Ja.
Dann kommen auch keine Missverständnisse auf. Das ist eigentlich ein ganz schönes Prinzip.
Total.
Sag mal zum also bevor ich jetzt diese Folge schließe, ne? Nicht, dass mir so ein Transformationsfeld durch die Lappen gegangen ist, wo ihr sagt, mein Gott, sie hat es noch gar nicht gefragt, warum macht sie das? Gibt es irgendwas, was ich noch nicht angesprochen habe, was euch total wichtig ist, unter Nägeln brennt, was wir den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben sollte? Immer unter dem Dach, hohe Attraktivität der Agenturbranche für die Zukunft, maximale Anziehungskraft.
Ich habe noch zwei kleinere Themen. Ich glaube, Punkt eins, müssen wir mehr als Agenturbranche nicht nur für unsere Kunden werben, sondern auch für uns.
Also ist danke, ja schon, dass du das sagst, mein Gott.
Es ist ja schon erstaunlich, dass 6 Leute im GWA Youngboard alle durch Zufall in die Agenturbranche gerutscht sind. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Und wenn da draußen dann ein Narrativ kursiert, dann ist es leider noch das sehr altertümliche Narrativ von wegen schlecht bezahlt, viel Arbeit und wir sind nur eine Werkbank. Und ich glaube, da müssen wir gegenwirken. Und ich glaube, da muss jetzt auch nicht die unterschiedlichen Agenturen sagen, ich werbe für mich, sondern ich glaube, die Branche muss gemeinsam für sich werben, um mehr Leute in diese Branche zu diese Branche zu kriegen, weil da ist Potenzial, aber wir haben halt einfach einen riesen Mangel. Gina sagt immer so schön, es ist nicht mal ein Fachkräftemangel, es ist ein Kräftemangel, weil wir bald einfach wirklich so wenig Leute haben und da ist es ganz wichtig, dass wir schon auf der Hochschulebene möglichst früh anfangen, die Leute für uns zu gewinnen. Und ein zweites.
Aber ich sag mal, was ganz Kritisches dazu, ne?
Ja.
Das hätten wir schon lange tun müssen.
Ja.
Wir haben die finanziellen Mittel dafür, glaube ich, auch als Branche in Verbandskonstellationen unterschiedlichster Art. Ne? GWA, ADC, BVDW, alle wie sie da sind. Ne? Man könnte einfach sagen, und ich glaube, auch das jetzt mal offen gesprochen, ich bin ja in keiner offiziellen Rolle hier, es hat viel mit Ego zu tun, weil es ist ja schon die Frage, wer entwickelt denn dann die Kampagne? Ja. So. Und wir scheitern an unseren Egos, was dieses Thema angeht. Und das finde ich wirklich bedauernswert. Und ich glaube, wir sollten das Ego zurückstellen.
Ja.
Alle Verbände zusammen. Scheiß doch der Hund drauf. Das beste Konzept gewinnt. Da muss es irgendeinen Modus geben.
Ja.
Und da ist das Geld wirklich gut angelegt.
Ja.
Und das würde ich mir wünschen. Also deswegen gebt richtig Gas. Stichwort Challenger. Beißt euch fest an diesem Thema. Wir brauchen diese Branchenkampagne und zwar nicht zwangsläufig irgendwie massiv irgendwo plakatiert, sondern genau in der Sprache und Modernität, plattformnativ, wie wir die jungen Menschen eben auch erreichen. Das ist der coolste Job der Welt, das weiß nur leider keiner.
Ja, total, weil ich meine, bis 2030 gehen wirklich ein wahnsinnig großer Teil und der Erwerbstätigen in Deutschland in Rente. Mhm. Und dann wird halt einfach der Teil, also da fällt halt einfach super viel Man- and Woman-Power weg. Mhm. Und deswegen brauchen wir ja zwangsläufig junge Menschen. Und ich frage mich auch immer, warum Werber keine Werbung für sich selber machen können.
Ja,
oder auch, stimmt. Also können schon, aber sie machen es halt einfach nicht.
Ja.
Und das ist auch, also, ja, ich hatte es eigentlich schon gesagt, wir hatten am ersten Tag, hatten wir wirklich schon so, als wir uns das erste Mal gesehen haben, wir hatten so eine Motivation, wir wollten am liebsten direkt einmal alles umkrempeln, so jetzt auch nicht alles, weil es läuft ja schon vieles super gut, weil ich meine, die Tatsache, dass es sowas wie ein GWA Youngboard gibt, zeigt ja alleine, dass wir in einer sehr zukunftsfähigen Branche arbeiten, in der es sich auch lohnt, einfach als Nachwuchs hineinzukommen, einzusteigen und auch durchaus schnell Verantwortung übernehmen zu können. Aber ja, klar, es gibt noch Baustellen und an denen können wir und an denen wollen wir ja auch arbeiten. Und wir müssen aber grundsätzlich einfach das, was Miley meinte, schon früh anfangen auf Hochschulebene oder auch in den Schulen, da wo klassische Berufe aus Medizin beispielsweise vorgestellt werden, auch da einfach mal den klassischen Beruf aus Werbung, Marketing und halt einfach eine Agentur vorzustellen. Weil wir brauchen einfach junge Menschen, auch wenn unsere Branche sehr jung ist, was ja schön ist, weil wir einfach dadurch ein sehr modernes Arbeitsumfeld haben. Die Menschen, wir werden älter zwangsläufig.
Stimmt, ja, genau.
Ja.
Und sag mal, dein zweiter Punkt.
Ja, genau.
Genau.
Ich glaube, ein Punkt noch, und der GWA hat es jetzt gerade ganz schön gemacht mit der Kampagne zum Thema Demokratie. ich glaube, dass wir unsere Kraft, unser Know-how auch noch besser fürs Gute einsetzen dürfen. Mhm. Weil natürlich, und das ist auch absolut legitim, wir werden immer in den Kundenprojekten denken und unsere Kunden haben Vorrang. Aber wir haben so viel Know-how hier sitzen, wir haben sehr viele große gesellschaftliche Themen da draußen zu tackeln. Und das macht die Branche ja auch attraktiver für junge Leute. Also einfach sich mal zusammenzuschließen, das Ego zurückzustecken und zu sagen, wir haben hier drei Konzepte, das ist das Beste, wir setzen das jetzt um, gemeinsam als Branche mit mehreren Agenturen mal zusammen oder so, einfach mehr Werbung machen für den guten Zweck, weil ich glaube, junge Leute wollen einfach das Unternehmen Haltung zeigen. Und ich glaube, auch als Branche müssen wir noch mehr Haltung zeigen. Ich glaube, es wird viel gemacht, aber es geht noch mehr. Und wenn wir es da schaffen, das zusammenzumachen, ist, glaube ich, der Aufwand bei den einzelnen Agenturen auch gar nicht so groß und der budgetäre Aufwand. Deshalb noch mehr für den guten Zweck werben. Ich glaube, das hilft der Gesellschaft, aber das hilft auch bei der Attraktivität. Bestimmt.
Absolut, hast du recht. Sag mal zum Abschluss eine Frage, weil ihr habt vorhin im Intro ganz kurz gesagt, dass ihr im Bewerbungsprozess auch sagen musstet, wer euch inspiriert. Stichwort Vorbilder ist ganz wichtig. Das ist ja auch letztlich eine Funktion, die ihr in eurer Rolle als Youngboard-Mitglieder einnehmt, dass ihr auch als Vorbilder für den Nachwuchs wirkt. Wer sind eure Vorbilder? Habt ihr Vorbilder?
Ja, ich habe tatsächlich mehrere genannt. Aber um mal zwei rauszupicken, bei mir waren es David Bowie und Beyoncé. Einfach, weil ich finde, dass wir Kreativität ist halt unendlich. Und auch David Bowie hat ja schon vorgemacht, schon vor vielen Jahren, dass Diversität ja durchaus eine wahnsinnig große Stärke ist. Und ich finde, davon können wir wahnsinnig viel lernen. Tolle Musik, super kreativ, insofern. Die beiden inspirieren mich sehr.
Ich habe interessanterweise auf einer ganz anderen Ebene geantwortet, weil ich habe tatsächlich meinen Papa gesagt. Und ich glaube, der wird sich sehr freuen, wenn er weiß, dass er in diesem Podcast jetzt auch noch genannt
Papa,
wird.
Papa, ich bin im Podcast. Schöne Grüße.
Ja, weil mein Papa ist aus der Türkei gekommen und man muss ehrlich sagen, vor 28 Jahren, als er hergekommen ist, war das Umfeld in Deutschland nicht unbedingt gut. Er hat bei weitem kein perfektes Deutsch gesprochen. Er hatte keinen fertigen Schulabschluss in dem Sinne. Er hat viel gearbeitet, aber halt auch jetzt nicht so das Klassische, keine Ausbildung. Und Deutschland hat es ihm nicht unbedingt einfach gemacht. Also durchaus auch viel Rassismus, was ich als Kind gar nicht so mitbekommen habe, aber er mir später erzählt hat, dass doch er viel zu spüren bekommen hat, dass er kein Deutscher war. Und mein Papa hat aber nie sein Lächeln verloren. Und wenn man ihn heute danach fragt, dann sagt er immer, auch wenn das alles mit ihm passiert ist, wie dankbar er dafür ist, dass er in Deutschland in einem Land leben kann, wo wir als Kinder einfach ganz andere Möglichkeiten haben, als es in der Türkei der Fall gewesen wäre. Und ich muss sagen, wenn ich rassistisch beleidigt werde, was wenig vorkommt, aber wenn, dann bin ich immer direkt so total sauer und ich verliere dann total mein Lächeln. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass mein Papa dieses Lächeln nie verloren hat, sondern nicht das Negative in Deutschland gesehen hat, sondern einfach das sehr Positive. Und das sind die Chancen, die wir hier haben, die Freiheit, die wir hier haben. Und deshalb habe ich meinen Papa genannt, nicht so kreativ, aber sehr persönlich.
Ja, toll. Aber das zeigt doch schon irgendwie, das ist ganz wunderbar, dass jeder das auf seine Art und Weise macht. Ja. Und ich finde es eine schöne Überleitung im Sinne von irgendwie Chancen nutzen, das Positive darin sehen, irgendwie zupacken und gemeinsam das Beste daraus machen. In diesem Sinne, macht das, stoßt diese Kampagne an, bitte. Das ist hiermit der Auftrag, das ist der Deal. Und tausend Dank, dass ihr meine Gäste seid.
Vielen Dank,
dass ihr hier seid. Danke für die Einladung.